Der Podcast «Meine Gesundheit» wird euch präsentiert von der Schweizer Firma Nutrexin AG mit dem Augenaktiv. Das Produkt aus der Triple Power Linie mit Vitalpilz, Pflanzenextrakt und Mikronährstoff, wie zum Beispiel Vitamin A, zur Erhaltung der normalen Sehkraft. Hallo miteinander und herzlich willkommen beim «Meine Gesundheit» Online-Podcast. Das ist der Podcast zum Magazin «Meine Gesundheit» und da dahinter stehen gut 60 Drogerien und Drogerieapotheken aus der Deutschschweiz. Wir begleiten euch im natürlich gesund bleiben und werden. Mein Name ist Barbara und ich bin Drogistin HF. Unser Podcast erscheint monatlich und wir widmen uns Gesundheits- und Ernährungsthemen. Heute geht es um das Thema «Silent Inflammation». Silent Inflammation sind stille Entzündungen in unserem Körper und sie betreffen einen grösseren Teil der Bevölkerung, als wir annehmen. Die Folgen von Silent Inflammation, also stillen Entzündungen, sind fatal und über das wichtige Thema darf ich mit der Fachperson Kaspar Bürgin reden. Er ist Drogist, Homöopath und Fachreferent für tibetische Gesundheit bei Padma. Im Gespräch haben wir darüber geredet, was Silent Inflammation sind, was sie triggert und auslöst und was wir dagegen machen können. Viel Spass bei diesem spannenden Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Kaspar. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst, um uns heute ein paar Fragen zum Thema Silent Inflammation zu beantworten. Jetzt müssen wir, glaube ich, eingangs zuerst einmal klären, was sind denn Silent Inflammation? Was versteht man darunter?
Also Silent Inflammation ist eine Entzündung, die ich in der Regel nicht selber spüre. Darum nennt man sie Silent oder eine stille Entzündung. Es ist eine Entzündung, die in der Regel über einen längeren Zeitraum besteht, wo aber wenig Wärme erzeugt. Man nennt es zum Teil auch, es ist wie ein Schwelbrand, der so ein bisschen unter der Oberfläche glimmt. Also von oben angeschaut, haben wir eine kalte Asche und innen im Körper ist es aber gleich heiß, ohne dass ich das merke. Und die Tibeter sagen immer, das ist ein bisschen wie ein überhitzter Motor. Also mein Körper läuft zu hochtourig und zu schnell, manchmal auch mit zu viel Aggressivität und Ungeduld. Und das ist ein bisschen auch etwas Typisches halt für unsere heutige Zeit. Ich bin sehr froh für die Einladung, dass wir heute das Thema besprechen können, weil ich denke, es ist sehr wichtig, weil es ist die Grundlage von vielen Wohlstandskrankheiten, die Art von Entzündungen. Und weil wir es nicht merken, beschäftigen wir uns in der Regel nicht damit. Also, wenn ich Kopfweh habe, wenn ich Husten habe, habe ich ein Symptom, das ich darunter leide. Wo ich dann mir Hilfe suche, bei einer Silent Inflammation, wo ich nichts spüre, mache ich das in der Regel nicht. Aber wenn ich beispielsweise grosses Pech habe, ist das erste Symptom vielleicht sogar ein Herzinfarkt als Folge von so einer lang bestehenden stillen Entzündung.
Ja. Also sind da auch viel mehr Leute davon betroffen, als man vielleicht jetzt meint, weil der Begriff ist ja jetzt nicht in aller Munde.
Das ist so. Also da sind ein Haufen Leute betroffen. Praktisch alle, die in ihrem Leben irgendwann sogenannte Wohlstandskrankheiten oder Lifestyle-Diseases, Lebensstilkrankheiten machen, haben vorher lange Zeit so eine Silent Inflammation gehabt.
Und merken eben nichts davon, oder?
Merken in der Regel nichts davon,
ja. Was ist denn der Unterschied von so einer stillen, langsamen Entzündung zu einer akuten Entzündung oder einem akuten Infekt?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Eine akute Entzündung ist ja eigentlich ganz ein entscheidendes Werkzeug von meinem Immunsystem. Das brauche ich, um auch etwas abwehren können. Das hat einen Anfang und ein Ende. Und ich spüre es in der Regel, eine akute Entzündung. Und eben eine Silent Inflammation, da weiss man manchmal auch gar nicht, wenn die angefangen hat. Das kommt so langsam und klingt dann in der Regel nicht mehr selber ab, solange die Risikofaktoren bestehen.
Du hast vorher schon ein bisschen angetönt, eben im schlimmsten Fall ist das erste Symptom ein Herzinfarkt. Du hast sonst noch von Wohlstandserkrankungen geredet. Können wir da ein bisschen konkreter werden? Was geht da alles drunter?
Also ich denke, wenn man konkreter wird, ist die Arteriosklerose so die wichtigste Krankheit, die entsteht aufgrund von einer Silent Inflammation, die führt zu einem knappen Drittel der Todesfälle in der Schweiz. Also die Chance an einer Arteriosklerose bzw. an den Folgen davon zu sterben, an einem Herzinfarkt oder an einem Schlaganfall, ist grösser als an einem Krebs zu sterben. Und das Heimtückische hier ist eben auch, ich merke nichts davon. Erst wenn sich meine Gefäße, also Arteriosklerose ist eine Entzündung in den Gefäßen, die Gefäße verengt. Und wenn sich die Gefäße um etwa 70-80% verengt haben, dann habe ich vielleicht erste Symptome. Mhm. Vielleicht ein bisschen Kribbeln oder dass sie einschlafen oder Wadenkrämpfe, so Sachen. Mhm. Und im schlimmsten Fall dann halt ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, wenn sich das Gefäß komplett verschließt. Aber auch andere Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder eine Insulinresistenz, die in der Regel vorher kommt, die werden gefördert durch so Silent Inflammations. Also die Insulinresistenz ist ja eigentlich, dass sich Zellen, die hat Rezeptoren, für das Insulin kann den Zucker aus dem Blut in die Zellen bringen, und die Zellen verringern die Rezeptoren. Und das heisst, ich brauche immer mehr Insulin, um einen stabilen Blutzuckerspiegel zu haben. Ich vergleiche das manchmal wie ein Pferd, das immer höher muss gumpen, wenn das Insulin ein Pferd wäre, um den Zucker vom Blut in die Zellen zu bringen. Und bei einer Insulinresistenz gumpt das immer höher und irgendwann stirbt das Pferd der Erschöpfungstod. Und dann bin ich beim Diabetes Typ 2. Beim Diabetes Typ 1 wäre das Pferd von Anfang an schon tot.
Ja,
aber genau. Dass die Typ 2 Diabetes und auch die Insulinresistenz hat häufig vorher eine Geschichte von Silent Inflammation auch. Dann haben wir auch ein erhöhtes Risiko für Autoimmunerkrankungen. Wir haben zum Teil Depressionen, die assoziiert sind mit einer Silent Inflammation. Da kennt man auch den Mechanismus. Also wenn ich eine Entzündung habe, chronisch, verbraucht mein Körper mehr Tryptophan, das ist eine Aminosäure, ein Eiweiß. Und das fehlt dann in meinem Organismus zum Serotonin aufbauen und das schlägt dann auf meine Stimmung. Also wir reden hier auch von einer entzündungsassoziierten Depression. Und eigentlich ist das ein toller Mechanismus bei einer akuten Entzündung.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel mich verkältet habe, dann fühle ich mich ein bisschen niedergeschlagen. Und das ist eigentlich auch gut, dann liege ich ins Bett und kuriere das aus.
Ja, genau.
Aber wenn das über lange Zeit besteht, ist das natürlich unangenehm. Oder ein typisches Zeichen, also wenn wir von Symptomen reden, von einer Silent Inflammation, ist es manchmal auch, dass ich einfach so ein bisschen müde bin, niedergeschlagen. Oder auch vermehrte Anfälligkeit auf Infekt zeigen. Wenn mein Immunsystem macht eine unnötige Entzündung zu Lasten von einer spezifischen Abwehrfähigkeit, die dann macht, dass ich empfindlicher bin auf Infekt beispielsweise. Man könnte noch viele so Ursachen erzählen oder so Krankheiten, die auf dem Nährboden von der Silent Inflammations passieren. Etwas wäre auch Alzheimer, wo auch so eine Entzündungsreaktion im Hirn dann Krankheit triggert. Aber generell kann man sagen, so ein bisschen alles, was so ein Begriff Wohlstandskrankheiten fällt, hat zu tun mit Silent Inflammation oder spielt Silent Inflammation auf jeden Fall eine Rolle.
Und da sind vor allem Gefäße betroffen oder welche Teile vom Körper oder vom Organismus sind da betroffen von diesen stillen Entzündungen? Wie muss ich mir das vorstellen? Übergreift das alles?
Also im Prinzip kann das überall im Körper vorkommen, erhöhte Entzündungswerte, wo einfach eine erhöhte Entzündungsneigung dann auch machen. Und wenn mein Immunsystem ist wie so ein bisschen in einer Alarmsituation, es steht unter Stress, es bildet auch mehr freie Radikale. Das macht dann auch, dass zum Beispiel auch ein Krebs gedeiht besser. Unter diesen Silent Inflammations, weil auch hier durch die Bildung der freien Radikalen kommt mein Körper in oxidativen Stress. Das heisst, es werden mehr freie Radikale gebildet von meinem Organismus, als ich abbauen kann. Und freie Radikale sind eigentlich ein wichtiges Instrument von meinem Immunsystem, um ein Antigen oder ein Virus oder ein Keim zu zerstören. Aber langfristig, wenn die im Übermaß da sind, die wirken unspezifisch, die können auch Zellen angreifen, sogar einen Zellkern und dann das Krebsrisiko sogar erhöhen. Oder man weiss auch, ein entzündliches Gewebe, eine Metastasierung von Krebszellen findet leichter statt, wenn hier ein Silent Inflammation rum ist.
Okay. Ja. Ist das irgendwie messbar?
Es gibt... Im Prinzip kann man es messen.
Ja.
Und zwar, es gibt ein C-reaktives Protein, so einen klassischen Entzündungsmarker. Da gibt es einen speziellen Test von dem, der hochsensitiv ist. Also der schon geringe Erhöhung zeigt. Und so einen sogenannten hochsensitiven CRP, also hochsensitives C-reaktives Protein-Test, dort könnte man das messen. Also es ist dann bei Silent Inflammation so 2 bis 5 Milligramm pro Liter erhöht, das CRP. Und wenn es noch mehr erhöht ist, dann ist es eigentlich eher ein Zeichen von einer akuten Entzündung.
Okay.
Aber der Punkt ist eben, ich muss das mehrmals messen über einen längeren Zeitraum, um sicher sein, dass die Entzündungswerte auch konstant leicht erhöht sind. Ja. Darum aus
das
meiner
macht niemand, oder?
Ja, ja. Ich glaube, der sichere Weg ist, wenn du schaust, wie lebe ich.
Ja.
Habe ich viele Risikofaktoren? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir über die noch reden heute.
Ja.
Weil wenn ich viele Risikofaktoren habe, dann kann ich immer davon ausgehen, dass da eine Silent Inflammation rum ist.
Ja. Oder? Dann lass uns gerade über die reden, über die Risikofaktoren.
Ja, sehr gerne. Also einen gibt es, den können wir nicht gut vermeiden, der ist das Alter.
Ja, ja.
Wir reden in dem Zusammenhang auch von Inflammaging, also das ist das Wort Inflammation, Entzündung und Altern in einem, also sogenanntes Entzündungsaltern. Mein Immunsystem ab etwa 50 plus macht auch einen Alterungsprozess durch und fällt dann vermehrt an von Entzündungen bilden. Darum haben wir auch im Alter mehr Entzündungskrankheiten, wenn wir jung sind.
Ja.
Ich vergleiche es wie so ein altes Auto, wo die Bremsen nicht mehr so recht funktionieren. Oder? Also die Entzündungsbremse, die ist wirklich Auto vorder und dann putzt das Auto immer wieder irgendwo an und schadet sich so selber. Also das Alter ist sicher ein Punkt. Man weiss auch, Menschen, die sehr alt werden, die haben fast immer die Fähigkeit, Entzündungen gut können zu kontrollieren. Häufig halt einfach durch genetische Veranlagung.
Also dann spielt Genetik doch auch eine grosse Rolle in diesem Thema. Es gibt Menschen, die weniger dazu neigen wie andere.
Es gibt es, das gibt es auch. Ja.
Okay.
Wobei ich denke, unter dem Strich sind die Risikofaktoren, die ich beeinflussen kann, sind wichtiger. Also das ist jetzt, Alter ist jetzt einer.
Ja.
Aber ganz wichtig ist zum Beispiel auch der Schlaf, oder? Dass ich genügend Schlaf, am besten so vom 10 bis am 6 am Morgen, mir die 8 Stunden Schlaf gönnen, weil Schlafmangel, das weiss man wirklich, fördert die Ausscheidung von entzündungsfördernden Botenstoffen. Man weiss auch zum Beispiel, dass Schichtarbeiter ein erhöhtes Risiko haben für Silent Inflammations, also es scheint wirklich so zu sein, dass wirklich die klassische Zeit, wo eigentlich der Mensch dafür gemacht ist, ins Bett zu gehen, dass das eigentlich die richtige Zeit ist, um den Schlaf zu holen und die Erholung eben besser ist.
Also regelmäßig und 8 Stunden
ist das schon ist für die meisten gut.
Ja.
Und dann, wir leben in einer Stressgesellschaft, also viele Leute sagen, sie fühlen sich emotional erschöpft, zum Beispiel nach der Arbeit. Viele sind unter Leistungsdruck und man weiss, dass auch chronisch belastender Stress, einmal akut ein bisschen Stress, das macht natürlich nichts, aber wenn das lange Zeit und als belastend empfunden wird, dann wird es auch Entzündungswert sanft erhöhen. Es gibt auch das Wissenschaftsgebiet Psychoneuroimmunologie. Also man schaut, was mentale Zustände, psychische Zustände für einen Einfluss haben auf meine Nerven und auf mein Immunsystem. Da gibt es spannende wissenschaftliche Arbeiten, zum Beispiel vom Professor Schubert, das ist ein Psychoneuroimmunologe an der Uni Innsbruck. Der tut beispielsweise seine Patienten ein Tagebuch führen und gleichzeitig messt er den Entzündungswert. Und dann sieht er immer wieder bestimmte Situationen, wo die Entzündungswerte stark hochgehen. Und dann, wenn er dann fragt, kommt er zum Beispiel eine Antwort über, 24. Da haben wir Weihnachten gefeiert, Dezember. Und es ist völlig ausgeartet, dass eigentlich als schön erhofften Familienfest. Mhm. Und das hat zu sehr viel Stress und Belastung und Streit geführt. Und dann sieht man, dass gerade in den Stunden danach die Entzündungswerte erhöht sind. Also, wenn ich mich einmal aufrege, ist das auch kein Problem. Mhm. Aber langfristig ärgerlich durchs Leben gehen, ist ein Nachteil. Man weiss auch zum Beispiel aus Studien, Leute, die viele F-Wörter brauchen im Internet, sich fluchend ausdrücken, haben ein signifikant höheres Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, weil einfach langfristig die Wut auch Ärger, Entzündungen triggert, die dadurch Skleose fördern, die dann den Herzinfarkt fördern. Und die Tibeter haben da eine ganz tolle Art, wie man mit dem gut umgehen kann. und zwar sagen sie, du musst eigentlich die Emotion wie anschauen, mit deiner Achtsamkeit. Also meine Achtsamkeit ist wie ein bisschen der Scheinwerfer von meinem Bewusstsein. Den kann ich irgendwo herrichten, meistens ins Aussen. Und wenn ich den gegen innen richte, auf meine Emotionen, dann entsteht zwischen der Emotion und mir also ein leichter Raum. Und dann bin ich wie auf einer Meta-Ebene und kann die Emotion beobachten und sehe, das ist vor allem einfach Energie, Aufruhr, aber ich bin nicht komplett dominiert durch die Emotion. Ja. Die Tibeter sagen manchmal, when you're out of the river, when you see the river, you're out of the river. Also wenn ich aussen dran bin, wenn ich es sehe, dann bin ich nicht mehr drin.
Ja.
Und man braucht da so den Vergleich vom Hund und vom Leu. Das Beispiel vom Hund ist, wenn du einen Stein wirfst, einen richtigen Hund, der Hund, der rennt dem Stein nach. Und das ist das, was ich mache, instinktiv normalerweise. Ich gehe mit der Emotion. Die Emotion ist der Chef, die Emotion bestimmt meine Handlungen und verzerrt auch meine Wahrnehmung. Oder? Wenn ich stark wütig bin, ganz viel von dem, was ich wahrnehme, ist Projektion. Das merkst du vielleicht, wenn ich ein E-Mail schreibe unter Wut, zum anderen Tag lese, wenn die Emotion verraucht ist, dann merkt man, hey, du hast völlig über das Ziel ausgeschossen.
Ja. Oder?
Und darum empfiehlt eigentlich die tibetische Philosophie auch, mach es wie ein Leu. Schau die Emotion an. Wenn du vielleicht hast du schon mal im Zolli mal einen Stein in ein Löwenkäfig geworfen, vielleicht auch nicht.
Nein.
Aber wenn man das macht, wenn man einen Stein nach einem Leu wirft, der Leu, der rennt nicht dem Stein nach wie der Hund. Der Leu schaut genau dorthin, woher der Stein kommt. Oder? Und das ist der entscheidende Unterschied so in den Emotionen zum Umgehen, wo nach meiner Erfahrung sehr hilfreich ist jetzt beim Bereich Stress.
Also das ist die klassische Achtsamkeitslehre, oder? Also wirklich auch sich die Gefühle bewusst werden und sich dann durch das auch distanzieren von den Gefühlen, durch das man in die Augen schaut eigentlich.
Genau.
Oder?
Ja. Manchmal sagen sie auch, so eine Emotion reagiert dann wie ein scheuches Reh. Wenn du das Reh scharf anschaust, also das ist so, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich kann nie ein Reh scharf angucken, aber dass sie dann wie so ein bisschen zurückgehen. Oder wenn ein Reh geblendet wird durch einen Autoscheinwerfer, dann gehen sie so ein bisschen zurück.
Ja.
Und das macht die Emotion auch. Nur wichtig ist, es wird empfohlen, alle die Emotionen mit einem gewissen Wohlwollen zu beobachten. Die sind Teil von mir, die dürfen sein. Sei mein Gast, solange du willst da sein. Also, dass man auch wie ein Handshake macht, sich mit denen wohlwollend verbindet, weil dann können sie sich auch verändern.
Ja.
Was nicht empfohlen wird, wird unterdrücken.
Ja.
Weil dann versorge ich sie noch immer. Im nächsten Moment kommen sie wieder führen.
Genau.
Und sie können sich nicht entwickeln und triggern Entzündungen. Genau. Ja. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch noch die Ernährung. Also bei der Ernährung schauen, vor allem bei den Fett natürlich nicht zu viel gesättigt, nicht zu viel Omega-6. Aber vor allem wichtig ist Transfettsäuren. Möglichst vermeiden. Also das sind Fett, die durch industrielle Verarbeitung entstehen, Fettsäuren. Oder auch wenn ich Fett hoch erhitze, das sollte ich möglichst nicht machen. Also frittierte Sachen zum Beispiel, Chips und so, Pommes. Ich habe einen Spruch gehört, ich esse den ganzen Abend Chips vor dem Fernseher, danach war ich voller Zweifel. Es ist gut, wenn es einem so geht. Das sollte man nicht übertreiben. Auch mit verarbeiteten Nahrungsmitteln, die ganzen Zusatzstoffe wirken häufig entzündungsfördernd. Zucker nicht zu viel.
Ja.
Vor 100 Jahren Durchschnitt Schweizer 4 bis 5 Kilo Zucker pro Jahr.
Ja.
Heute sind wir bei 47 Kilo im Durchschnitt. Also eigentlich extrem ein Haufen. Und dann natürlich so Rauchen, Alkohol ist auch nicht gut.
Ja.
Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ich glaube, bei der Ernährung haben wir sehr viel Spielraum. Ich würde schauen, dass ich genügend Omega-3-Fettsäuren habe. Das heisst, beispielsweise fette Fisch, Makrele, Hering, ist halt manchmal ein bisschen belastet durch Schwermetall. Dann Walnüsse sind gut, Leinöl, aber Leinöl selbstverständlich nur kalt, nicht erhitzen, Rapsöl. Tierische Omega-3-Fettsäuren werden viel besser aufgenommen, darum macht es eigentlich Sinn, zwischendurch etwas Tierisches zu sich nehmen. Es muss nicht unbedingt immer der belastete Fisch sein. Ein guter Tipp wäre zum Beispiel Alpkäse. Aber es muss wirklich Alpkäse sein. Wenn drauf steht Bergkäse, dann kann die Hälfte von der Milch Talmilch sein.
Ja.
Aber es muss eigentlich Alpkäse sein aus der Milch von diesen Kühen, die wirklich auf der Alp die Kräutchen gegessen haben, die dann die Omega-3-Fettsäuren auch produzieren
dann,
in der Milch. Oder auch Freilandeier haben auch einigermaßen Omega-3 drin. Und dann sollte ich schauen, dass ich Nahrungsmittel zu mir nehme mit einem Haufen Antioxidantien, weil eben die Entzündungen auch oxidativen Stress machen. Da kennen wir so ein bisschen Beeren, Kurkuma, Ingwer oder auch, können wir vielleicht nachher noch kurz anschauen, tibetische Vielstoffrezepturen mit vielen verschiedenen wertvollen Pflanzen, die da auch gut antioxidativ wirken. Also unterm Strich, entzündungshemmende Nahrungsmittel bedeutet wenig frittiert, möglichst wenig verarbeitet. Eigentlich je näher bei der Natur, desto besser. Gemüse und Früchte genügend, vor allem Gemüse. Und bei den Früchten eher einfach auf Beeren setzen. Vegetarisch, vegan ist tendenziell besser. Bei Omega-3 vielleicht nicht, aber bei der antioxidativen Kapazität auf jeden Fall. Omega-3, Omega-6 Verhältnis. Ich darf mehr Omega-6 essen eigentlich. Etwa bis 5-mal mehr als Omega-3. Da bin ich immer noch entzündungsmässig im Gleichgewicht. Aber die meisten Schweizer essen 15 bis 20 bis 25 Mal mehr. Warum? Aufpassen mit Sonnenblumenöl.
Yeah.
Das billigste Öl ist überall drin. Das enthält sehr viel Omega-6. Darum würde ich das so ein bisschen probieren einzuschränken in diesem Bereich. Genau.
Aus der kalten Küche streichen am besten. Wenn
genau.
Wenn überall sonst rein.
Kriegst du sonst schon genug. Ja. Genau. Und dann ein Punkt, den man häufig auch mit der Ernährung zu tun hat, ist natürlich Übergewicht, vor allem im Bauchbereich. Also das Bauchfett, das macht auch entzündungswürdende Botenstoffe. Und man weiss zum Beispiel, dass wenn ich Transfettsäuren auch vermehrt ist, dass die sich speziell gern im Bauchbereich ansammeln tun. Also auch hier bei den Fett schauen. Und natürlich bei Übergewicht, das Hauptproblem ist mangelnde Bewegung. Oder? Man sagt heute, Sitzen ist das neue Rauchen. Sterben heute mehr Leute an Mangel an physischer Bewegung als am Rauchen.
Ja.
Also das ist sicher etwas, was man das Augenmerk draufhalten muss. Mikroplastik könnte man auch noch erwähnen. Man ist auch entzündungsfördernd, nimmt auch zu. Wir essen heute, das ist unglaublich, eine Kreditkarte Plastik, etwa, das sind 5 Gramm, pro Woche.
Pro Woche.
Ein grosser
Teil
wird,
ja,
das ist unglaublich. Ein grosser Teil wird ausgeschieden über einen Stuhl, aber ein Teil, die kleinsten Teile bleiben eben auch je nachdem zurück im Körper und machen darum dann Entzündungen vermehrt. Hauptgrund ist so Reifenabrieb halb, also von dem Auto. Also noch an einer Strasse wohnen ist nicht so ideal. Dann bin ich auch ein Fan von Hahnenwasser, PET-Flaschen. Auch da geht Mikroplastik dann vermehrt ins Wasser. Also PET-Wasser enthält deutlich mehr in der Regel als Trinkwasser. Und zum Beispiel gewisse Nahrungsmittel wie Muscheln enthalten sehr viel Mikroplastik.
Ah ja, klar, habe ich noch nie überlegt.
Weil sie filtern das Wasser. Ja, sie filtern eigentlich die Mikroplastik aus dem Wasser. Oder?
Und wir essen dann nachher.
Und wir essen es dann, Also zusammengefasst kann man sagen, so, bei den Risikofaktoren, eine schlechte Kombination ist vor allem Übergewicht im Bauchbereich, ungesunde Ernährung mit viel Transfettsäuren und zu wenig Bewegung. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die wichtigsten Sachen, die man im Auge behalten
müsste. Also wenn man jetzt sich entscheidet, mal, ich sehe das, das ist ein Thema bei mir oder irgendwie jemand mit der Familie, wie kann man das jetzt angehen?
Ja, also indem man das anschaut, was ich vorher gesagt habe, bei den veränderbaren Risikofaktoren, das heisst, schauen, genügend Bewegung, gesunde Ernährung, vielleicht auch ergänzt mit Füllstoffrezepturen. Also das heisst, vor allem bei der Bewegung schauen, dass ich mich viel bewege. Am besten draussen an der frischen Luft. Das hilft auch, Stress zu reduzieren. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mich im Wald bewege, die Terpene, die reduzieren auch Stress und dadurch auch Entzündungen. Und man reduziert das Übergewicht in der Regel, wenn man sich mehr bewegt. Also Joggen, Schwimmen. So ideal ist, denke ich, so etwa 2 Stunden pro Woche über den Daumen gepeilt. Mhm. Interessant ist, es braucht wirklich nicht wahnsinnig viel. Also eine Viertelstunde Sport, dass ich schwitze pro Tag, mit dem hole ich eigentlich 80% raus, was mit Sport etwa möglich ist. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Bewegung. Und dann bei der Ernährung, wie ich gesagt habe, schauen, Fett nicht zu hoch erhitzen, nicht zu viel Transfettsäuren, genügend Omega-3. Hier vielleicht auch mal zwischendurch tierische Quellen oder ich denke, es gibt auch in Apotheken, Drogerien gute Nahrungsergänzungen in diesem Bereich.
Und also sonst, Algenöl ist ja jetzt so eine super Quelle, die man entdeckt hat, oder? Wo zwar pflanzlich ist, aber das Ökosystem nicht so beeinflusst.
Das wäre eine Möglichkeit, genau. Und sonst, mein Favorit ist der Alpkäse.
Der Alpkäse, genau. Habe ich nicht gewusst, habe ich viel gelernt jetzt.
Ja, spannend ist in diesem Bereich auch. Auch weil er einfach so unbelastet ist in der Regel. Oder?
Ja.
Zucker reduzieren, wenn es geht. Interessant ist auch, wenn ich weniger Zucker esse, habe ich weniger Lust.
Ja.
Also das, ich esse jetzt auch seit einem Jahr bald fast nicht mehr Zucker und ich merke, dass man gar keine Lust mehr hat. Also die Lust kommt durchs Essen von Zucker.
Ja.
Und wenn ich es reduziere, geht auch die Lust zurück. Also der Leidensdruck ist irgendwann fast gleich null, wenn man keinen Zucker mehr isst.
Spannendes Experiment, da wäre mal etwas wert.
Ja. Und eben Gemüse, Früchte, würde ich sagen, Gemüse hält vor allem, was Früchte versprechen, bei den Früchten in der Beere. Und dann Wildkräuter, also wenn du Wildkräuter findest oder dich ein bisschen auskennst, wichtig ist, dass man sie kennt, dass man irgendetwas Giftiges da isst. Aber es gibt Wildkräuter, die man einfach kennt. Ich denke, Löwenzahnblätter, frische, oder? Enthalten sehr viel wertvolle Bitterstoffe auch, wirklich entzündungshemmend. Oder der Spitzwegerich, oder? Da kann ich die frischen Blätter essen, so die länglichen, parallelnervigen Blätter. Ich kann Blüten brauchen, ich kann die anbröteln ein bisschen. Dann schmeckt es so ein bisschen nach Champignon. Oder auch wenn es verblüht ist, der Blütenstand, kann ich ins Müsli bröseln. Dann habe ich wie so ein bisschen, ähnlich wie Flohsamen, noch Ballaststoff drin. Also auch ein bisschen in die Natur gehen, würde ich sehr empfehlen. Ist sehr etwas Lässiges auch. Und klar, wenn einem das zu kompliziert wird oder wenn man es einfach will einfach machen, gibt es auch noch tibetische Füllstoffrezepturen, die ähnlich hohe Gehalt haben an Entzündungshemmen und Antioxidantien wie Wildkräuter, weil sie auch aus Wildkräutern bestehen. Das sind Füllstoffrezepturen, vielleicht erzähle ich da noch ein bisschen etwas drüber, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Das sind Füllstoffrezepturen, die ausgleichend wirken auf mein Immunsystem. Oder? Die enthalten sehr viele verschiedene Pflanzen. Die einzelne Pflanze ist dadurch gering dosiert, aber sie sind sehr ausgeklügelt, sie machen sehr viele subtile Effekte und machen sehr viele subtile Entzündungshemmungen. Das hat den Vorteil, dass ich Entzündungen hemme, aber keine oder praktisch keine Nebenwirkungen haben. Wenn ich einen starken synthetischen Entzündungshemmer mir zuführe, dann beeinflusse ich mein Immunsystem signifikant. Und je nachdem habe ich sogar Nebenwirkungen. Das kennt man eigentlich so bei tibetischen Füllstoffrezepturen nicht. Weil die Wirkung ist subtiler, aber dafür ganz vielschichtig. Und durch Synergismus habe ich dann gleich eine gute Wirkung bei wenig oder keine Nebenwirkungen in der Regel.
Viel nachhaltiger, oder? In dem Fall.
Ja, es ist auch nachhaltiger natürlich. Es ist auch nachhaltiger für die Pflanzen selber, weil tibetische Ärzte oder tibetische Gesundheitsgelehrte gehen davon aus oder sagen, dass eigentlich immer sollte die ganze Pflanze verwenden.
Ja.
Weil die ganze Pflanze eine intelligente Wesenheit darstellt mit allen Inhaltsstoffen. Und was man ja heute häufig macht, ist, man konzentriert Sachen bei Pflanzen raus und sagt, ich will den oder den Wirkstoff.
Genau,
Und das ist natürlich weniger nachhaltig, wenn ich Extrakt mache, weil ich brauche viel mehr Pflanzenmaterial schlussendlich. Und in der tibetischen Filzstoffrezepturen hast du eigentlich einfach Pflanzen genauso, wie sie auch in der Natur vorkommt, einfach getrocknet und pulverisiert. Und die Pflanzen enthalten sehr viel Tannin, also Gerbstoff. Die Tibeter sagen denen auch Herbstoffe, weil sie im Mund so einen zusammenziehenden, herben Geschmack haben und einen Haufen Bitterstoff. Und Herbstoff oder Gerbstoff und Bitterstoff, die gleichen eben aus tibetischer Sicht die Hitze aus, also die chronische Entzündung im Körper. Tibeter reden hier von einem Hitzeüberschuss, der so reduziert werden kann. Und Tibeter sagen auch, wenn du das hast, so eine Silent Inflammation, ist es ein wie, wenn dies, also wie ein Gefäß, das innen rostig ist. Also man setzt wie Rost an innen im Organismus. Und ich finde das noch interessant, weil heute weiss man ja auch, eben die chronischen Entzündungen machen oxidativen Stress, also da sind oxidative Vorgänge vorhanden. Wie du das auch hast, wenn du Rost machst, ist auch eine Oxidation. Und spannend ist wirklich auch, dass die Filzstoffrezepturen, die vielen Pflanzen, die wirken sehr gut antioxidativ auf unterschiedlichen Ebenen. Und eigentlich, wenn man antioxidativ schafft, ist es ein grosser Vorteil, wenn man unterschiedlich starke Antioxidantien zu sich führt, um eben freie Radikale, die aggressiven Moleküle, die bei chronischen Entzündungen vermehrt entstehen, um die über mehrere Stufen zu entgiften, dass sie am Schluss wirklich ganz unschädlich sind. Auch oxidativen Stress merke ich häufig nicht, spüre ich in der Regel auch nicht, aber geht auch immer einher mit chronischen Entzündungen.
Ja, das ist,
oder? Darum sollte ich auch immer beides behandeln im Idealfall.
Ja.
Manchmal gibt es so, das ist jetzt mehr so eine Anekdote, ein Symptom von möglichem oxidativen Stress wäre, es gibt doch manchmal Leute, die sehr viel arbeiten eine gewisse Zeit und plötzlich kriegen sie graue Haare. Oder?
Ja, ja.
Der Stress macht mir noch graue Haare, sagen manchmal die Leute.
Ja.
Und da scheint es wirklich auch so zu sein, dass eben der oxidative Stress, der durch den mentalen Stress entsteht, dass der den Haarfollikel, also die Umgebung vom Haarwurzeln, wo das Haar auch ernährt, schädigt und so dann das Haar seine Farbe könnte ändern.
Also plötzlich manchmal, oder?
Ja, das kann plötzlich
kommen. Oder im Umfeld.
Genau,
sehr spannend. Hast du noch irgendetwas abschliessend, wo du unbedingt noch musst den Hörerinnen und Hörern mitgeben,
Kaspar? Ich glaube, wir haben sehr viel geredet, vielleicht einfach so ein bisschen kurz so zusammengefasst. Wir haben so wie ein paar Stellschrauben, wo wir Silent Inflammations reduzieren können. Wichtig ist, wie gesagt, genügend Bewegung, ein guter Umgang mit Stress, Emotionen anschauen, statt sich von ihnen dominieren und dann eben die Ernährung haben wir, glaube ich, ausführlich besprochen mit genügend Omega-3 und allenfalls ergänzt mit tibetischen Filzstoffrezepturen. Da kennen sich Fachgeschäfte wie Apotheken und Drogerien eigentlich sehr gut aus. Da kann man auf jeden Fall nachfragen, was denn da für einen gerade ideal wäre.
Perfekt. Ja. Wir haben auch schon viele Folgen gemacht zu all diesen Themen. Gesundheits- wirksame Bewegung war eine, Achtsamkeit, Schlaf. Wir haben geredet über das gesunde Tellermodell, ausgewogene Ernährung. Die tue ich sonst dann auch alle noch in die Shownotes, falls ihr da wollt, euch weiter informieren wollt. Dann herzlichen Dank, Kaspar, dass du dir Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Es war wahnsinnig spannend gewesen. Danke vielmals.
Für Fragen und Anregungen zu unserem Podcast benutze dir das Kontaktformular auf meinegesundheit-online.ch. Beratungen zum Thema Naturheilkunde und Ernährung findet ihr direkt an den Standorten, die verlinkt sind auf der Homepage. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch andere Folgen hört und uns weiterempfehlt. Unser Podcast findet ihr auf Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, bewertet und keine Folge mehr verpasst. Danke vielmals für euer Interesse. Ciao miteinander!